Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Eine absolut wichtige Stelle. Und für uns heute, wenn wir daran denken, Paulus hier schließt sein kleines Zeugnis ab, was er tut, was sein Lebensfokus ist. Wir haben Vers 24 und uns letzte Woche damit beschäftigt, dass er sich freut. Er freut sich, was in meinen Leiden. Er freut sich sogar, dass er für die Gemeinde leiden darf. Und dann sagt er hier in Vers 8 und, also in Vers 28, was seine Verkündigung ist. Ihn verkündigen wir. Sein ganzes Leben drehte sich um den Herrn Jesus. Er hat einen Auftrag vom Herrn bekommen. Und diesen Auftrag geht er gewissenhaft nach, Schritt für Schritt. Was wäre, wenn du einen Auftrag von Gott hättest? Hast du einen Auftrag als Christ vom Herrn? Hat der Herr einen Auftrag für dich? Neue Wege gehen? Haben wir im Wort auch eine absolut wichtige und unumgängliche Verantwortung für unseren Herrn, etwas Besonderes zu tun? Paulus schreibt hier, dass es darum geht, dieses Geheimnis, das im Alten Testament nicht offenbart wurde, das jetzt durch Jesus und im neuen Bund klar und deutlich zu verstehen ist, diese Tatsache an den Heiden weiterzugeben, an die Ungläubigen weiterzugeben. Und Vers 27 sagt, dass es eben Gottes Plan war. Gott wollte es bekannt machen. Gott wollte es und will es weitergeben. So Paulus arbeitet im Auftrag des Vaters, im Auftrag Gottes, um den Sohn an Menschen in dieser Welt weiterzugeben. Erinnert uns das an etwas, das wir auch im Leben unseres Herrn Jesus begegnet haben? Was hat Jesus immer wieder gesagt? Er sagte, sein Brot ist es, den Willen seines Vaters zu tun. Er sagte, ich bin nicht, was ich will, Vater, sondern was du willst, dein Wille geschehe. Er hatte auch einen Auftrag, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott, so könnte wir sagen, so sehr hat der Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus, in diese Welt gesandt hat. Jesus hatte einen Auftrag und Jesus erfüllte diesen Auftrag. Es steht in Philipper 2, dass Jesus war gehorsam, ja sogar gehorsam bis zum Tod. Was für einen Tod? Tod im hohen Alter mit einem langen, gesunden Leben hinter sich? War das die Ereignisse des Lebenslaufs von unserem Herrn Jesus? Sogar Tod am Kreuz. Sein Auftrag war für uns, für dich und für mich, jetzt sogar 2000 Jahre später, und die vor ihm waren, für diese Menschen zu sterben, ihre Sünde auf sich zu nehmen, damit sie eben in ihm Errettung haben können. Und wie wir aus Kolosserbrief hier klar und deutlich gesehen haben, deswegen gibt es und kann es überhaupt uns geben. Er ist die Grundlage für diese Existenz, die wir haben. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. Was wäre, wenn der Herr Jesus in der Welt gekommen wäre und als er hier auf Erden war und die Welt betrachtet hat, gemerkt hat, dass diese Dinge so oft fehlen? Das haben wir ganz am Anfang, vielleicht erinnert ihr euch an diese Folie, ganz am Anfang von Kolosserbrief haben wir das betrachtet. Was brauchen wir, um ein erfülltes Leben zu haben? Aber jetzt eine andere Frage. Was wäre, wenn, als Jesus gekommen wäre und in dieser Welt dann aufgewachsen ist, alles miterlebt hat, was in dieser Welt eigentlich schief läuft, dass Menschen krank sind, dass Beziehungen kaputt sind, dass Geld eigentlich fehlt, dass Arbeit zu wenig oder zu hart und ungerecht ist, dass Freiheit sehr oft unterdrückt wird, dass Menschen respektlos sind, dass viele keine Anerkennung bekommen, obwohl sie hart und gewissenhaft arbeiten, dass die Motivation so sehr fehlt. Und Jesus das alles gesehen hätte und dachte, wisst ihr was? Ja, der Vater will, dass ich eigentlich für diese Menschen sterbe, aber ich bin mir sicher, ich kann mehr erreichen, wenn ich jetzt den Kaiser stürzen würde. Ich werde jetzt politisch aktiv werden. Warum? Naja, schau, wie elend es den Menschen geht. Und ich möchte jetzt Kaiser werden. Interessant, ist das nicht eins zu eins, was Satan Jesus damals angeboten hat, als er ihn versucht hat? Falle vor mir nieder, bete mich an und ich gebe dir sofort alle Königreiche dieser Welt. Jesus hat sich nicht abbringen lassen von seinem Auftrag, von das, was am wichtigsten wäre, und zwar die seelische, die Herzenssituation, die wir haben. Er wusste auch damals natürlich, dass der Zeit kommen wird, und das liegt immer noch in der Zukunft. Wir haben auch heute in Offenbarung einen Teil davon gelesen, was auf diese Welt zukommt. Er wusste, dass der Tag kommen wird, wo er dann auch regieren wird. Aber in dem damals sein Auftrag vom Vater war eindeutig klar. Du musst als Lamm für die Menschen, für die Sünden dieser Welt geschlachtet werden und 3 Tage danach auferstehen. Das hat er gewissenhaft erfüllt. Auch wenn um ihn herum extrem viel Elend vorgekommen ist, sehr viel Ungerechtigkeit. Er hat sich von diesen Dingen nicht abbringen lassen. Nicht, ich möchte ein ganz einfaches Wort verwenden, ablenken lassen. Weißt du, was eine Ablenkung ist? Sicherlich hast du das in deinen Schulzeiten erlebt. Morgen, als du vielleicht in der Mittelschule warst oder vielleicht in der Oberstufe, hast am nächsten Tag eine wichtige große Prüfung. Aber gerade da in deinem Zimmer steht irgendein Spielzeug, vielleicht irgendein Computerspiel oder vielleicht ein echt spannendes Buch. Du hattest es gar nicht mal vor, so viele Stunden mit diesem Buch oder mit diesem Spiel zu verbringen. Aber auf einmal schaust du deine Uhr an und du merkst, es ist schon spät, du bist schon müde, aber jetzt hast du wenig Zeit noch übrig und morgen ist die Prüfung. Morgen steht die Prüfung an und du hast dich ablenken lassen. War das jetzt böse, das Buch zu lesen oder das Spiel zu spielen? Nein, aber war das wirklich das Dringendste, das Wichtigste, wofür und womit du deine Zeit eben verbringen solltest? Nein, es war eine Ablenkung. Und es hat nichts wirklich bewirkt. Du hättest das genauso am nächsten Tag nach der Prüfung lesen können. Und liebe Geschwister, wir sind in einer Situation, auch heute, aber es hat nicht mit Corona begonnen. Wir sind in einer Situation im Allgemeinen dieser Welt, wo wir leicht uns durch nebensächliche Dinge ablenken lassen könnten. Unser Sündenfaktor heute ist folgendes: Wir lassen uns vom Wesentlichen ablenken und verschwenden unsere Zeit und Energie an falschem Fokus. Du sagst vielleicht, was meinst du damit? Der Paulus hier sagt, ihn verkündigen wir. Die Botschaft, die Paulus in dieser Welt hinausgetragen hat, war Jesus Christus, wie wir letzte Woche erwähnt haben. Jesus ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht eine Theologie, ist nicht eine Ideologie, es ist eine Person. Wer er ist, was er getan hat, wie wir uns auf ihn verlassen können. Ja, man muss eine gewisse Inhalt, also Wahrheit über diese Person, muss man schon kennen. Aber das ist was ganz anderes, als wenn du nur über ihn kennst und nicht, ihn nicht persönlich kennst. Eine persönliche Begegnung, Vertrauen an ihn, weil du in seinem Wort ihn persönlich begegnet bist und weißt, was er erlebt tatsächlich. Sein Wort ist tatsächlich vertrauenswürdig. Paulus lebte dafür, Jesus an anderen Menschen weiterzugeben. Und wir sehen heute als Fazit Folgendes: Jesus ist der Inhalt und das Ziel unserer freudigen Botschaft und unseres Lebens. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Vor allem deswegen, weil es auch heute in dieser Situation, wo wir uns befinden, wo die Zukunft sehr, sehr unsicher ist, dass es auch heute Ablenkungen gibt, die uns leicht weg von unserem Herrn Jesus bringen können. Wo wir, sage ich mal, mehr Zeit damit verbringen, darüber nachzudenken, das zu analysieren, mit anderen Menschen darüber zu reden, als dass man über den Herrn Jesus und über Evangelisation. Ich möchte jetzt ich hoffe, das ist nicht provokant, aber ich möchte eine Frage stellen. Überleg dir selbst, wenn du dein eigenes Herzenszustand heute überlegst, worüber bist du mehr besorgt? Worüber hast du tiefere innerliche Schmerzen und Unruhe oder innerliche Sorgen über die Corona-Situation und die mögliche Impfpflicht, das auf uns zukommen vielleicht könnte, oder über die Verlorenheit dieser Welt? Über die Menschen in der Nachbarschaft und in der Arbeit, die Jesus nicht kennen. Menschen, die glauben, die Lösung wäre eine Impfung oder eine Impfpflicht für das Wichtigste im Leben. Macht das Sinn? Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen hier echt aufpassen. Unsere Botschaft, unser Leben ist Jesus. Und es kann Corona-Themen sein, es kann Hobbys sein, es kann Beziehungen sein. Interessanterweise kann es eine unglaubliche Vielfalt von verschiedenen Themen sein, die uns ablenken von unserem echten Auftrag. Und das ist, diese verlorene Welt zu zeigen, wie ein Christ in schwierigen Zeiten mit Frieden und Freude und absoluter innerlicher Sicherheit und Kraft diese Dinge begegnet, mit Christus im Mittelpunkt. Ich habe diese Woche erfahren, dass es ungläubige Kreisen gibt, die auch heute sogar davon reden, aus Österreich auszuwandern, wegen einer möglichen Impfpflicht. Weißt du, ich verstehe, es ist ein schweres Thema und viele haben da ein Problem damit. Und ich will das nicht irgendwie kleinreden. Jeder muss selbst im Klaren damit kommen. Aber stell dir vor, Christen würden sowas tun. Ich lasse mich von einer Impfung vertreiben vom Ort, wo ich dem Herrn dienen soll. Wer hat uns den Auftrag gegeben, in Österreich Jesus zu verkündigen? Wer hat uns hierher geschickt? Und ich glaube, es ist wichtig. Ja, könnte der Herr uns woanders hinführen, um ihn zu dienen? Also ich bin ein Beispiel dafür. Ich bin kein Österreicher, ich bin Amerikaner. Ich bin zwar hier geboren, aber der Herr hat uns hierher geführt, aber durch seine Führung, seine klare Leitung, nicht wegen irgendwas, wovon man weggelaufen ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir den Herrn im Mittelpunkt stellen und erkennen, er ist unsere Botschaft und unser ganzes Leben. Missionare und Menschen in der Vergangenheit. Ich denke an einen Missionar, der heißt David Brainerd. Der hatte Tuberkulose. Und mitten in dieser Krankheit wollte er die amerikanischen Indianer, die Einheimischen, das in den 18. Jahrhundert, er war dazu berufen, diese Menschen das Evangelium zu bringen. Und oft lag er in seinem Zelt in der Nacht, voll verschwitzt in seinem Schweiß wegen seiner hohen Fieber von der Tuberkulose und konnte nichts tun. Bis er dann irgendwann wieder ein bisschen Kraft gewonnen hat. Und dann stand er auf und ging wieder zu den Menschen und hat das Evangelium verkündigt. Und Gott hat diesen Mann verwendet. Jetzt stellen wir uns die Frage, war für ihn die Gesundheit im Mittelpunkt seines Lebens? Natürlich nicht. Sondern wer? Jesus. Manche würden sagen, ach, der hat seine Verantwortung vernachlässigt. Weißt du, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind wegen David Brainerd, die sonst niemals davon gehört hätten? Hätte er sich geschont, auf sich geschaut? Weißt du, ich glaube, der hat den Willen seines Vaters gefolgt. Und das ist grundsätzlich die Frage, die wir uns stellen müssen in allen Bereichen. Welchen Auftrag hat der Vater mir gegeben? Wenn er diesen Auftrag gegeben hat, dann erfülle ich das ihm zu Ehre. Komm, was will, auch wenn es ein Kreuz sein soll oder sein sollte. Schauen wir unser erster Punkt. Was ist der Inhalt unserer Botschaft? Haben wir schon gesagt. Erzähle Menschen von Jesus. Er selbst ist unsere Botschaft. Und wenn wir von ihm erzählen, dann erzählen wir nicht von einem politischen Revolutionär, obwohl die Lehre Jesu einen riesen Unterschied gemacht hat in die Jahre in der Politik. Aber nicht, weil die Politik irgendwie von Jesus angesprochen wurde direkt, sondern weil der Herz der Menschen angesprochen wurde. Und Menschen haben dann diese Werte und diese Wahrheit, dieses Nächstenliebe in ihren sogar politischen Engagement eingebracht, wie damals, als der in England gegen die Sklaverei gearbeitet wurde. Damals war es ein Christ, der das herangeführt hat. Dass es nicht in Ordnung ist, dass Sklaverei in England einfach geduldet wird. William Wilberforce, war ein Mann, der aus seinen Glaubensgründen gemeinsam mit John Newton stark dafür gekämpft hat, dass Sklaverei aufhört. Und haben sie durchgekriegt. Christus hat eine Auswirkung auf die Politik, aber weil die Menschen verändert werden. Unsere Botschaft ist Christus. Er sagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren und in aller Weisheit. Paulus schließt diesen Abschnitt damit ab, dass er seine Arbeit kurz und bündig darstellt. Und hier sagt er dreimal jeden Menschen. Das heißt, es gibt keine Rassismus oder keine Klassenkampf in der Gemeinde. Alle Menschen brauchen Jesus. Jeder Mensch braucht Jesus. Und Paulus war bereit, mit allen Menschen, jeden Einzelnen, den er begegnet hat, über Jesus zu reden. In 2. Korinther 4, Vers 5 sagt er es so, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Der Herrscher, der Herr meines Lebens, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Ich bin euren Knecht, sagt Paulus. Ich bin ein Diener um Jesu Willen. Und er verwendet hier drei verschiedene Worte. Das erste ist Verkündigung. Ihn verkündigen wir. Und dann sagt er, ermahnen jeden Menschen. Dann sagt er, lehren in aller Weisheit jeden Menschen. Und dann sagt er, dass wir allen vollkommen in Jesus darstellen. Aber die drei Worte für seine Tätigkeit sind verkündigen, ermahnen und lehren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass alle drei wichtig sind. Manchmal denken wir, es ist nur die Verkündigung. Verkündigung im Vergleich zu Lehre ist, das Wort Gottes wird persönlich angewandt und wird ein Aufruf kommt vor, lebe das. Sonntags ist nicht rein eine Lehrstunde. Manchmal kriege ich nette Bemerkungen nach der Predigt und erzählen mir neue Facetten, dass man aus dieser Stelle herausholen könnte, was alles stimmt. Und Wisst ihr, wenn man in einer Stelle alles, was da drin ist, lehrmäßig in einer Predigt herausziehen würde, dann würde man noch länger brauchen, als was ich brauche. Eine Predigt aber ist etwas, wo man in einer Stelle ein zeitloses Prinzip oder mehrere zeitlose Wahrheiten findet und sie dann verkündigt mit diesen Absicht, liebe Geschwister oder liebe Ungläubige, schau, was im Wort steht und jetzt tue das. Wende das an. Es ist eine Aufforderung, das Wort zu tun. Ermahnen ist, wenn man merkt, hier ist einer, der hat das Wort schon bekommen und jetzt muss ich in eine seelsorgerliche Art und Weise eingreifen. Ich kann nicht einfach weiter nur verkündigen. Ich kann nicht einfach weiter nur die Wahrheit geben. Er hat die ganze Wahrheit schon gehört, mehrmals, öfters. Sie hat schon begriffen, was im Wort steht. Jetzt ist dran, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und seelsorgerlich zu sagen, weißt du, jetzt tue, was da steht. Und das ist ein persönliches Gespräch, das man macht mit Menschen. Und manchmal, weißt du, es ist wie ein Vater mit Kindern. Ja, er redet sehr viel über, wie man als Kind aufwachsen soll und was eigentlich richtig wäre. Aber manchmal merkt man, okay, das Kind hat alles schon verstanden, aber es hört nicht zu. Jetzt muss es Konsequenzen geben. Jetzt muss ich mit einer gewissen, und ich will jetzt nicht sagen Härte, aber Konsequenz, ich muss jetzt zeigen, das dreht sich hier nicht um nebensächliche Dinge. Es gibt richtige Folgen, wenn man weiter so in Sünde verharrt, wenn man weiter so Jesus ablehnt. Ermahnen. Ich denke an 1. Korinther Kapitel 5. Das ist eine Ermahnung, wo Paulus sagt, dieser Mann in eurer Gemeinde behauptet, Jesus an ihn zu glauben, aber er lebt in offener Sünde. Wie könnt ihr das zulassen? Richtet die, die in der Gemeinde sind. Das ist eine absolut wichtige Sache. Wir können nicht die Ungläubigen, die nicht behaupten, Christen zu sein, von denen erwarten, dass sie Jesus nachfolgen und dass sie Jünger Jesu sind. Natürlich, sie haben Jesus gar nicht in ihrem Herzen. Aber wenn jemand behauptet, an Jesus zu glauben, jemand behauptet, Jesus im Herzen zu haben, aber in offener Sünde lebt, können wir natürlich einfach nicht sagen, passt schon, so kann ein Christ sein. Man muss da konsequent ermahnen und dann Schritte unternehmen. Und zum Schluss lehren. Lehre ist dann, wo einfach der Inhalt des Wortes weitergegeben wird, damit man vertieft in den Erkenntnis des Wortes. Natürlich hat es auch persönliche Anwendung, aber das ist mehr, was wir am Mittwochabend in der Gemeinde tun. Mittwochabend ist nicht unbedingt eine Predigt. Das ist eher so, schau, was in diesem Wort steht, schau, was das bedeutet und Anwendung ist schon dabei, aber es ist anders. Heute unsere Ermahnung, was ich in der Predigt verkündigen möchte, ist, lasst euch nicht von Christus ablenken. Ob es Corona oder irgendwas anderes ist, unsere Botschaft ist Christus. Jeder Mensch braucht ihn. Fokussier dich auf ihn. Paulus hat es so gesagt, denn für mich ist Christus das Leben. Der Tod ist Gewinn. Christus ist das Leben. Und denkt nicht, dass das heißt, dass Paulus nur verkündigt hat. Wir wissen, dass Paulus eine Arbeit hatte. Er war Zeltmacher. 1. Thessalonicher 2, Vers 9 sagt, dass als er in Thessalonich war, er hatte Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Er hatte eine gewisse Fähigkeit und Begabung, Zelte zu machen und er hat das auch angewendet, er hat es verwendet, um Geld zu verdienen. Aber kein einziges Mal schreibt Paulus einen Brief an irgendeiner Gemeinde und sagt, ich, Paulus, der Zeltmacher an die Gemeinden in Ephesus. Ich, Paulus, der Zeltmacher, wünsche euch alles Gute im Herrn, Gottes Gnade, Gottes Segen. Na, aber er beruft sich auf seine Berufung in Christus, der Apostel des Herrn. Wir sind keine Aposteln. Wir können jetzt nicht sagen, hey, ich bin ein Apostel, aber was sind wir? Wir sind Jünger. Wir sind Nachfolger. Ich habe ein Erlebnis gehabt, als ich 22 Jahre alt war, die ich nie vergessen werde. Ich erwähne das ab und zu, vielleicht kennst du das schon, aber ich möchte es trotzdem erwähnen ein zweites Mal und noch einmal. Und zwar, als ich 22 war und an einer christlichen Freizeit gearbeitet habe, haben wir verschiedene Leute, Freizeitsanwesen war, ein ganzes Sommer war ich dort, 2 Monate circa. Und wir haben Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten gehabt und ich durfte als Mentor, Zimmeronkel arbeiten und dienen. Und da kam eine Frau, war älter als die anderen, die meisten anderen war so ungefähr meinem Alter. Und ich schätze, sie war vielleicht 5, 6 Jahre älter als ich. Und ich war neugierig, habe gedacht, was macht sie eigentlich? Habe die Frage gestellt, ja, und was machst du eigentlich? Sie schaute mich an und sagte, ich bin Sonntagsschullehrerin. Ich dachte, toll. Ja, das freut mich, aber was machst du wirklich? Was ist dein Beruf? Und dann schaute sie mich an und sagte, ach so, du meinst, was tue ich, damit ich Geld verdienen kann, damit ich Sonntagsschullehrerin sein kann? Versteht den Unterschied? Jetzt, wir haben keine Sonntagsschule hier in der Gemeinde, aber überleg dir, was ist dein Auftrag? Du musst nicht Sonntagsschullehrerin sein, um Jesus zu verkündigen. Identifizieren wir uns mit unserer Arbeit? Ich bin Maurer, ich bin, was weiß ich, Unternehmer. Oder erkennen wir, ich bin ein Jünger Jesu. Und die Arbeit, die ich tue, ist dafür da, damit ich ihm dienen kann. Das ist mein Ziel. Wenn wir den Herrn dienen, ist es unsere Verantwortung, so zu handeln, wie 1. Thessalonicher sagt. Und übrigens, wenn du mal die Frage selbst genauer nachgehen willst, lese 1. Thessalonicher Kapitel 2 und stell dir die Frage, wie hat Paulus in dieser Gemeinde gedient? Wie beschreibt er seinen Dienst? Wir haben das auch hier in der Vergangenheit öfters durchgemacht. Mach das für dich alleine durch. Es steht da, dass seine Aufgabe so erfüllt wurde, sogar wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So hat er die Geschwister dort oder die Menschen dort begegnet. Überleg dir, wie das ist. Eine Mutter, die ein Kind stillt und pflegt. Ich glaube, das ist wirklich eine zärtliche, eine sehr, sehr genaue, liebevolle Umgangsweise. Aber dann sagt er, nicht nur die mütterliche Seite, es steht auch da, wie ein Vater zu ermahnen, korrigieren und ermutigen. Übrigens, liebe Väter, wir dürfen nicht nur korrigieren, oder? Ganz wichtig, dass wir auch ermutigen. Nicht nur alles, was falsch ist, identifizieren in unsere Kinder. Und wenn unsere Kinder so sind wie wir, dann gibt es einiges, das falsch läuft. Wo haben sie das her? Die sagt nicht von Mama, okay? Könnte vielleicht auch dahin hauen, aber nicht nur von deiner Frau, auch von uns. Sie sind Sünder, wie wir sind. Wenn sie was falsch tun, ja, wir haben die Aufgabe da zu erziehen. Aber was, wenn sie was gut tun? Wie ermutigen wir? Paulus hat das auch gemacht. Ja, so ist es, mach's weiter. Da bist du richtig unterwegs. Aber schau dieser Punkt. Weißt du, kann sein, dass du hier Jesus ein bisschen vernachlässigst. Und irgendwas anderes ist hier mehr im Fokus. Wir sind dazu aufgerufen, Jesus zu verkündigen. Unser zweiter Punkt ist dann folgendes. Wozu rufen wir den Menschen auf? Einfach zu glauben? Weißt du, Jesus ist toll, glaub an Jesus. Hier in der Stelle steht, dass seine Verantwortung war, dass er die Menschen vollkommen in Christus Jesus darstellt. Jeden Mensch. Das Wort vollkommen bedeutet nicht fehlerfrei. Das bedeutet was ganz anderes. Wir Vollkommenheit oft denken wir, heißt ja, dass das überhaupt keine Fehler hat. Aber man soll es in einer anderen Perspektive betrachten. Ein Mensch, der voll ausgewachsen ist, wie ich eigentlich jetzt fast 50 Jahre alt, als ich so 25 war, ungefähr, gab es bei mir kein weiteres Wachstum außer nach außen in dieser Richtung. Also nach oben oder und andere, ich hätte vielleicht mehr trainieren können und mehr Muskeln anbauen können, aber ich bin so groß, wie ich bis heute bin. Also ich bin nicht mehr gewachsen. Meine Schuhgröße ist nicht größer geworden. Alles blieb gleich, nur mein innerlicher Mensch hat sich natürlich noch weiterentwickelt. Aber ich bin als Mann aufgewachsen und erwachsen geworden. Das Ziel ist auch als Christ, nicht unmündig als Christ zu bleiben. Innerlich eine Art Unreife zu haben. Das ist wie Jakobus sagt, dass man hin und her geworfen wird von jeder neue Lehre, dass man irgendwo hört und nicht fest gegründet ist in Christus. Oder dass man durch Schwierigkeiten geht und den Blick von Jesus verliert und auf irgendwas anders. Man muss hier wirklich aufpassen. Paulus, sein Ziel war nicht einfach, dass Menschen gläubig werden, sondern dass sie reife Christen werden. Dass sie das gesamte Christus ignorierende Gepäck des vorigen Lebens, dass sie das ablegen, also das alte Gewand des ungläubigen Lebens ablegen und Jesus in seiner Fülle anziehen, ganz und gar, vollkommen in Christus Jesus. Jakobus 1,4 sagt Folgendes: Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Gott verwendet Dinge wie sogar ein Coronavirus oder andere Umstände, um auf Dinge in unserem Herzen hinzudeuten. Wo finde ich meine Freude? Wo finde ich meine innerliche Kraft und Zufriedenheit? In Christus? Das kann sogar etwas sein, das gut ist. Der Herr hat mir überführt vor einigen Jahren wegen der Gemeinde sogar, dass mein Dienst in der Gemeinde mir so wichtig geworden ist. Und dann kamen Leute, das geht jetzt mehr als 10 Jahre zurück, die in der Gemeinde Probleme gemacht haben und haben vieles in der Gemeinde zerstört. Und ich habe damals ähnlich Erscheinungen wie Depressionen gehabt. Und wisst ihr warum? Der Herr hat mir zeigen dürfen, ich dachte, das war meine Gemeinde. Meine Gemeinde geht kaputt. Wie arrogant, oder? Wie arrogant. Ist das meine Gemeinde? Ich hoffe nicht. Wem gehört die Gemeinde? Für wen arbeiten wir? Was, wenn der Herr Dinge leitet und lenkt in einer Art und Weise, die uns nicht gefällt, damit er in uns etwas eben klar und deutlich machen kann? Damit er uns zeigt, was in unserem Herzen ist. Diese Lektion habe ich dringend gebraucht und ich muss immer wieder darüber nachdenken und erkennen und niemals vergessen, diese Gemeinde gehört dem Herrn. Jeder Mensch gehört dem Herrn. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht an irgendetwas so fest mich anklammere, dass auf einmal das Gesamtbild verloren geht. Das eine muss passen. Aber was mit das ganze andere? Vielleicht bewirkt der Herr etwas Größeres, das ich nicht sehen kann in diesem Moment. Vertrauen wir dem Herrn und fokussieren wir uns auf ihn. 1. Korinther 3, 1 bis 2 sagt, Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Das Ziel der Verkündigung von Jesus ist nicht, dass wir andauernd Muttermilch trinken. Jesus hat mich von meinen Sünden erlöst. Jesus hat mich von der Hölle erlöst. Ich bin in Christus sicher. Halleluja, preis dem Herrn. Alles stimmt, aber feste Speise, nimm ein Kreuz auf dich und folge mir nach. Wie oft? Täglich. Ui, das ist ja nicht so angenehm wie der Herr hat für mich die Hölle bezahlt. Ich bin sicher in Jesu Armen. Aber wenn du Jesus kennst und wenn du reif in Christus bist, dann kannst du sagen wie Paulus, ich freue mich, dass ich für die Gemeinde leiden darf sogar, weil er im Mittelpunkt steht. Und du merkst, wenn irgendwas anders im Mittelpunkt steht als Jesus, wenn das weggenommen wird von dir, dann ist auf einmal in dir keine Freude mehr vorhanden. Dann ist von dir in deinem Herzen keine Ruhe mehr da. Da ist Aufruhr vorhanden, weil das, was mir wichtiger war als Jesus, ist mir weggenommen worden. Vielleicht könnten wir sagen, meine Freiheit über meine Gesundheit. Okay. Ist das nebensächlich? Nein, ist nicht nebensächlich. Aber und muss man damit umgehen? Ja, man muss damit umgehen. Aber sollen wir unsere Freude und Friede im Herrn deswegen verlieren? Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, hätte Paulus in dieser Zeit gelebt, hätte Paulus gesagt, mein Ziel ist, Jesus zu dienen, mein Ziel ist, Jesus nachzufolgen. Wenn ich an einer Impfung sterbe, um das zu tun, dann sterbe ich an einer Impfung. Aber eines werde ich auf keinen Fall zulassen, niemals zulassen, dass irgendjemand glaubt, mein Leben dreht sich um eine Impfung oder eine Nichtimpfung. Mein Leben dreht sich um Jesus Christus. Und ich stelle die Frage, was will der Herr? Und jeder, mit dem ich rede, ich will, dass er oder dass sie weiß, bei mir dreht sich das alles um Christus. Jüngerschaft ist deswegen so extrem wichtig, weil nur in Christus wir tatsächlich die Fülle des Lebens bekommen können. Schau in Kapitel 2 und Vers 2. Was er sagt, später führt er mehr aus, was sein Ziel ist. Er sagt, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Du kannst mal prüfen dein eigenes Herz, wenn du die Frage stellst, wird mein Herz durch dieses Thema mit den Geschwistern noch enger zusammengeschmolzen, zusammengeschlossen, weil Christus im Mittelpunkt steht? Oder ist dieses Thema etwas, das mein Herz eigentlich von Geschwistern trennt? Und dann muss man die Frage stellen, ist Jesus zerteilt? 1. Korinther 1. Jesus ist im Mittelpunkt. Wenn irgendwas uns von unseren Geschwistern teilt, dann muss es weg. Dann müssen wir anders darüber denken und Christus wieder im Mittelpunkt stellen. Und ich möchte jetzt hier keine Vorschriften, keine Prognosen, ich weiß nicht, was in den nächsten Monaten kommt, was Corona, was Impfung, was alles. Wir warten einiges ab. Und jeder hat das Recht, vor dem Herrn zu überlegen, solange es eben auch von der Regierung so ist, dass man frei ist, zu entscheiden. Aber vergessen wir nicht, dass Jesus Christus selbst sagte, unterordnet euch den Kaiser und auch alle seiner Gesandten. Man könnte sagen, die Untertanen vom Kaiser. Und warum? Um des Herrn willen. So zeigt man und sieht man Jesus. Wir sind nicht berufen, ein politisches Engagement zu machen, sondern eine Botschaft von Jesus zu verkündigen. Jüngerschaft wird geprüft, wenn wir merken, wo die Grenze ist. Wo wir sagen, so weit bin ich bereit, das Wort zu folgen, aber nicht weiter. Ist gerade in dem Punkt merkst du, das ist dann eigentlich dein Gott. Das ist dann eigentlich dein höchstes Gut in deinem Leben. Jesus ist und soll unser Gott sein. Und dann sehen wir unser letzter Punkt. Und zwar, wie gehen wir diese Arbeit an? Paulus sagt im Vers 29, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Verlasse ich mich auf meinen eigenen Verstand? Verlasse ich mich auf meine eigene Kraft? Ich habe keine Kraft. Wo finde ich die Kraft, um den Herrn Jesus in schweren Zeiten treu nachzufolgen? Jesus selbst. Er ist unsere Kraft. Er ist unsere Macht. Wie ist es bei uns? Haben wir diesen Auftrag auch, dass wir sagen, mein Ziel ist, Menschen zu erreichen mit Jesus und Menschen zur vollen Mannesreife, dass Jesus in allen Lebensbereichen im Mittelpunkt steht, dass man bereit ist, ein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm täglich nachzufolgen mit Freuden, mit Frieden im Herzen, mit innerlicher Begeisterung, wo wie Paulus sagt, ich freue mich, dass ich leiden darf für den Herrn Jesus. Aber dann, wie tun wir das? Ja, nur in unserer Freizeit, wenn es gerade noch passt. Sollte ich irgendwann mal dazu kommen, dann mache ich das. Nein, Paulus sagte, seine Denkweise war, er arbeitet und ringt dafür. Dieses Wort ist wirklich ein volles Engagement, eine absolute, totale Engagement für den Herrn, Hingabe für den Herrn. Er ringt, und das ist das Wort, das wir in vergangenen Wochen betrachtet haben mit agonizomai. Es war wie ein Todeskampf, es war eine unangenehme Sache. Paulus sagt nie, dass es leicht und angenehm war, Jesus nachzufolgen und Gefangener zu sein. Das steht nicht da. Das ist, kann man nicht beschreiten. Das, was man wissen darf, ist, in diesen schweren Situationen war Jesus seine große Freude und sein Fokus. Der Auftrag des Herrn war, folge mir ganz und gar nach, aber tu es nicht in deiner eigenen Kraft. Gott hat uns versprochen, er gibt uns seine Kraft, gemäß seiner wirksamen Kraft. Paulus engagiert sich mit vollem Engagement für den Herrn, aber die Kraft, die Quelle der Energie, das ist ein sehr geliebtes Wort, wir tanken Energie jetzt. Manche Leute gehen aus in den Wald und berühren einen Baum an und bekommen von diesem Baum, spüren sie irgendwelche Energien. Ich weiß nicht, was sie spüren genau, aber das ist, was sie suchen. Ich glaube, da ist was bei vielen dabei. Sie erleben etwas. Ich kann es nicht verstehen, aber Menschen suchen eine Energiequelle, weil sie selbst ausgelaugt sind. Wo ist die echte, wahre Energiequelle? Es ist Jesus selbst, weil du hast hier das Wort eben, die Worte gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Das Wort wirksame Kraft ist ein griechisches Wort, wo wir auch Energie herkommen, energeo. Und das Wort dann eben, das ist wirkt, ist energeo. Und wirksame Kraft ist energia, das ist der Hauptwort und das Verb. Seine Energie gibt mir die Energie, die ich brauche. Aber dann das Wort mit Macht ist dynamis. Sprengkraft, Dynamit kommt aus diesem Wort. Eine gewaltige, wirkende Kraft, die Dinge sogar im negativen Sinne sprengen könnte. Es ist so mächtig, es kann unglaubliche, feste Dinge auseinander explodieren. So mächtig ist das. Diese Kraft kommt vom Herrn. Das nennt man Gnade. Indem wir auf Jesus schauen, wir haben Hebräer 12, 1 bis 3 in letzter Zeit betrachtet, auch in der Bibelstudium. Schau das an. Wenn du entmutigt bist, wenn du müde bist in deinem Herzen, lese Hebräer 12, 1 bis 3 und bitte dem Herrn, Herr, hilf mir, den Lauf, den du mir gegeben hast, zu vollenden. Hilf mir, die Sünden, die mich so leicht umstricken, abzulegen. Hilf mir, auf dich zu schauen, weil du bist meine Hoffnung. Und für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Und so alles in diesem Leben dreht sich ganz und gar um Jesus. Das ist nichts Neues. Robert Gurner von Friedensbote kam wirklich lange her, ich glaube 2003 war es damals, nach Wien. Und damals war ich noch in der Manuel-Bibelgemeinde und er hat dort einen Vortrag gehalten über die Christen in der ehemaligen Sowjetunion in den 20er Jahren. Wir denken an die kommunistischen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Kalten Kriegszeit, aber wir dürfen nicht vergessen, dass damals in Russland 1917 war die kommunistische Revolution Und damals ging es heftig zu. Und wie ihr wisst, die Kommunisten, die waren Atheisten und sie haben das auch wirklich vom obersten Gesetz dazu gemacht. Atheismus war Staatsreligion, wenn man so sagen will. Und damit waren viele, viele Konsequenzen für Geschwister, die nicht Atheisten waren. Und wir reden hier von echten Konsequenzen. Sie wurden eigentlich nach Sibirien, wenn sie überhaupt überlebt haben. Viele wurden einfach erschossen. Weswegen? Wegen ihrem Glauben. Es war eine schlimme Zeit und Robert Gönner hat das Ganze sehr genau untersucht und mit Menschen auch, also Bücher gelesen, mit Menschen gesprochen und hat gesagt, es gab eine Entwicklung in den Christen in der damaligen Sowjetunion. Am Anfang, als diese ganze Unruhen und diese Gefahr entstanden ist, da waren sie schockiert. Da waren sie haben sie eigentlich den Boden unter den Füßen eine kurze Zeit lang verloren, weil das haben sie noch nie gehabt und sie wussten nicht, was sollen wir jetzt tun? Und dann konnten sie natürlich gar nichts daran ändern. Es gab keine Möglichkeit dazu, Briefe zu schreiben oder politische Änderungen da hervorzurufen. Das war jetzt eine Art Diktatur und sie mussten sich damit eigentlich abfinden. Aber was hat der Herr dann diese Geschwister gezeigt? Und Robert Gönner sagte, es kam zu einem Zeit, wo sie verstanden haben, ob wir in Frieden und in Ruhe leben oder nicht. Es dreht sich um Christus. Und sie haben, wie er sagte, den Angst vor dem Tod verloren. Und erst dann haben sie begonnen, Jesus wirklich zu verkündigen. Und wisst ihr, was dann in der Sowjetunion passiert ist? Bis in den 80er Jahren und dann in den frühen 90er Jahren, also naja, spät 90er Jahren, ist dann das Ganze zusammengebrochen. Die christliche biblische Bewegung in der Sowjetunion war stark. Es gab, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren Listen von Pastoren, die eingesperrt wurden. Wegen dem Glauben. Und wir haben damals in den Vereinigten Staaten für diese Menschen gebetet. Sie waren mutig in ihrem Dienst für den Herrn. Aber es drehte sich um Jesus. Und das hat denen oft ihr Leben gekostet. Georgi Vins, sein Vater war eben Christ und starb wegen seines Glaubens. Georgi Vins selbst, der war mit Friedensbote verbunden, er selbst hat Zeit in einem Gulag verbracht, bis der Herr ihn da herausgerettet hat. Und liebe Geschwister, warum erwähne ich das? Weil wir auch anhand von modernen Beispielen Ermutigung schaffen können. Unser Fokus ist den Herrn Jesus. Und wenn es uns was kostet, das ist nichts Neues. Wir können den Herrn nachfolgen und wir dürfen, so wie Paulus sagen, ihn verkündigen wir, komm was wolle. Er ist der Inhalt unserer Predigt. Jeder Mensch braucht Jesus. Und ich möchte, dass jeder Mensch, wenn er mich begegnet, also mir begegnet, dass er auch versteht, mein Leben dreht sich zu 100% um Jesus Christus. Wenn du Paulus betrachtest, könnte man sagen, Jesus war seine Kraft. Jesus war sein Zentrum. Man hört immer wieder, ich glaube, das kommt aus den Esoterik, ich muss meine Mitte finden. Ich bin jetzt nicht im Gleichgewicht, ich muss meine Mitte wiederfinden. Wo ist unser Zentrum? Wo finden wir Gleichgewicht? In Jesus selbst. Jesus war sein Lebensziel. Jesus ist und war seine Botschaft. Jesus ist und war alles. Und ich möchte auch sagen, Jesus war ihm so sehr wichtig, dass er nicht weggeschaut hat, als es Gefahren für die Gemeinde gab. Er war bereit, schwere Dinge zu schreiben, schwere Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun, damit das Leib Jesu stark und gesund sein konnte. Ist unser Leben ganz und gar um Jesus aufgebaut? Ich möchte mit 2. Korinther 5, Vers 18 bis 21 heute abschließen. Paulus schreibt: Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist unser Auftrag, Botschafter Christi zu sein. Jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr euer eigenen Fokus jetzt mal kurz weiter überlegt. Überlegt deine letzte Woche. Wie viel Zeit in deiner Freizeit hast du mit anderen Themen verbracht, mit anderen Sorgen, hast nicht auf den Herrn geschaut? Ist es vorgekommen? Also wir haben viele Facetten in unserem Leben. Als es vorgekommen ist, hast du deine Gedanken hingelenkt auf Jesus? Hast du Jesus im Mittelpunkt gestellt, nachdem du erkannt hast, diese Dinge drängen in meinem Denken hinein, machen mich unruhig, vielleicht sogar machen mich zornig? Haben wir daraus gelernt, okay, das zeigt nicht etwas über meine Umstände, das zeigt etwas über mein Herz. Ich bin nicht auf Christus fokussiert. Hilf mir, Herr, Jesus zu sehen, weil er alles ist und ich brauche ihn mehr als sogar meine eigene Gesundheit. Hilf mir, Vater, dass du mich verwendest als dein Werkzeug, um andere Menschen von dir zu erzählen. Das ist, damit sie, wenn sie mit mir Kontakt haben, merken, es dreht sich hier ganz und gar um Jesus. Punkt. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für Jesus. Ich möchte danken auch, dass du uns Schritt für Schritt in schwere Zeiten leitest. Herr, wir wissen, wie jetzt gerade der Feind in der Welt. Es gibt Familien, die nicht mal gläubig sind, die wegen Corona und andere Themen voll zerstritten sind, keine Harmonie haben. Es gibt in der Gemeinde, in anderen Gemeinden haben wir von Spaltungen gehört, von Menschen, die sich von der Gemeinde sogar zurückziehen, die keine Liebe gegenüber die Geschwister ausüben, wegen Corona und andere Dinge. Wie so sehr das weg ist von deinem Lebensziel für uns, wie das so absolut nicht deiner Gnade und Güte entspricht. Wir bitten dich, Herr, bewahre. Lass uns dein Wort persönlich für uns annehmen. Lass uns aufhören mit Aber in unserem Herzen. Und lass uns ganz und gar sagen, dein Wille geschehe. Immer wieder, Herr, kommen Dinge, die uns verwirren und unser Blick von Jesus wegrichten. Aber Vater, du hast alles im Griff und wir können uns auf dich verlassen und volle Freude haben. So, wir danken dir dafür und wir bitten dich um deine Kraft. Und ich möchte besonders beten für Leute, die wegen dieser Corona-Situation wirklich mit Ängste, mit innerlicher starke Sorgen zu tun haben, dass du hier ihre Herzen beruhigst, dass sie in deiner Kraft und mit dem Blick auf dich erkennen, was deinen Willen ist und dass wir in Christus stark sind. Herr, Wir danken dir, dass du das tust, dass du stark genug bist dafür. Wir beten und danken im Namen unseres Herrn Jesus.